Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger.
Ganz wichtig, einen wunderschönen guten Abend. Wir nehmen hier Montagabend auf zu einer pünktlichen Folge am Mittwoch, Blutiger Anfänger. Ja. Das muss man ja immer so ein bisschen hervorheben, wenn es dann mal wirklich passiert. Und dieses Mal kriegt ihr nicht nur uns pünktlich, sondern wir sind wieder zu dritt mit einem Gast und einem Thema vor allen Dingen, auf das ihr viel zu lange schon gewartet habt, dass wir echt, wir haben wirklich über Gott und die Welt geredet in diesem Podcast.
Wir hatten schon alles.
Wir hatten wirklich schon alles, aber wir haben noch nicht über Allgemeinmedizin geredet. Und da trifft es sich ganz gut, dass heute David, a.k.a. der Hausarzt, mit am Start ist und mal so ein bisschen erzählt, was denn wirklich hinter den Kulissen der Allgemeinmedizin abgeht. Einen wunderschönen guten Abend, David.
Vielen Dank für diese Ankündigung. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, bei euch dabei zu sein. Das ist ja Podcast-Premiere quasi für mich.
Deswegen, endlich wieder. Wir hatten schon lange keinen Gast mehr, der diese Premiere hatte.
Entjungferung quasi.
Die Nervosität ist auf jeden Fall da. Mein Herz ist tachykard.
Hast du deinen Puls gemessen gerade? 120,
ja,
schätze ich mal.
150 bestimmt.
Oh, okay. Dann müssen wir aufpassen. Wenn du zwischendurch nicht mehr zu hören bist, dann
war's. Dann wisst ihr Bescheid. 112.
Ja. Ja. Sehr cool. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal echt, wie lange haben wir bei Instagram gequatscht im Livestream? Bestimmt 2 Stunden, habe ich das Gefühl gehabt.
Das war auf jeden Fall lange. Schon ziemlich lange,
ja. Ja, und dementsprechend freut es mich, dass wir jetzt hier, für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, nochmal so quatschen, dass man es immer wieder hören kann. Ich fange mal mit einer ganz harten Einstiegsfrage an. Du bist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt seit ungefähr einem Jahr fertiger Arzt und arbeitest in der Allgemeinmedizin. Ist es Allgemeinmedizin geworden? Ne, ist der Klassiker, weil du einfach nicht wusstest, was du sonst machen willst. Also was quasi das BWL der Medizin?
Tatsächlich eher andersrum, dass ich an zu vielen Sachen Interesse hatte und eigentlich alles machen wollte. Vom Gynäkologen zum Chirurgen, irgendwie hatte ich an allen Fächern irgendwie Interesse. Habe auch echt viele Formulaturen gemacht, auch irgendwie Hals-Nasen-Ohrenarzt, Urologie hatte ich auch Bock. Und dadurch, dass ich halt in verschiedenen Fachrichtungen so Interesse habe, habe ich mir gedacht, okay, Allgemeinmedizin ist so ein Fach, was so schon sehr vielseitig ist und wo man halt auch nicht an die Klinik gebunden ist. Was mir immer wichtig war, ist, dass man sich auch niederlassen kann, was bei manchen Fachärzten ja eher schwieriger ist.
Okay, direkte Frage. Ich meine, du siehst dann ja viel in deinem Alltag, hast heute wahrscheinlich auch das ein oder andere gesehen. Was macht mehr Bock, der internistische Teil oder der chirurgische Teil?
Für mich tatsächlich der chirurgische Teil, weil ich das mag, so an Patienten so ein bisschen so minimalinvasiv zu operieren. In der Hausarztpraxis macht man natürlich jetzt nicht irgendwie irgendwelche großen Sachen, aber wir machen schon recht viel, auch Muttermalentfernung und sowas. Und halt generell Wundbehandlung ist schon sowas, was mich auch interessiert, ne? Und gerade wenn irgendwie frische Wunden oder so reinkommen, können wir das theoretisch auch nähen. Und sowas macht mir auch Spaß. Aber heißt nicht, dass mir die internistischen Sachen nicht Spaß machen. Also ich habe auch schon Lust daran, mich in verschiedene Krankheitsbilder reinzudenken und schauen, was ist die optimale Therapie, wie könnte man das noch optimieren. Und vor allem, was mich auch interessiert, ist so die Diagnose erstmal, weil die Patienten kommen ja oft zu uns ohne Diagnose, dass wir die erstmal in die richtige Richtung schicken.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also erstmal wusste ich überhaupt nicht, dass man als Hausarzt auch Muttermalentfernung macht. Ich dachte, dafür geht es in die Derma. Aber das ist gut zu wissen. Falls ich da mal was brauche, dann komme ich vorbei. Und bezüglich Diagnosen kann ich voll nachvollziehen. So ein bisschen Dr. House spielen ist sicher eine ganz coole Sache, ne? Wobei, ich glaube, so, es ist in der Hausarztpraxis besonders stark, so häufig ist es häufig und selten ist es selten, oder? Also kannst du sich ja selber so aus der Erfahrung sagen, dass da jetzt meistens so die Klassiker vorhanden sind und eher selten dann so Sachen, die jetzt unüblich sind, oder?
Auf jeden Fall. Und man nimmt ja auch erstmal an, dass es nichts Schlimmes ist und macht immer dieses klassische abwartende Offenhalten, wenn es jetzt nichts extrem Akutes ist. Deswegen hast du schon recht, häufig ist es häufig. Ich glaube, ich hatte heute von 30, 40 Patienten hatte ich 35 mit akuten Atemwegserkrankungen, also mit Erkältungen.
Der Klassiker.
Das ist der Klassiker. Im Moment vor allem habe ich das Gefühl, irgendwie jeder ist krank. Mich hat es auch erwischt nach Karneval so ein bisschen. Bin zwar wieder am Arbeiten, aber so ein, zwei Tage waren doch schon sehr hart. Und das merkt man auch.
Die Frage ist, waren die sehr hart, weil Karneval sehr hart war, oder waren die sehr hart, weil du zufälligerweise auch einen Atemwegsinfekt gekriegt hast, unabhängig vom Karneval?
Zufällig vielleicht
beides.
Eine gute, gesunde Mischung von beiden.
Okay, das ist eine solide diplomatische Antwort.
Mehr darf ich dazu nicht sagen.
ja gut, auch Ärzte sind Menschen, das vergisst man halt manchmal, ne?
Das stimmt.
Also, aber ja, ich glaube, die Atemwegsinfekte, die gerade so in den Wintermonaten von Oktober bis März, da siehst du den einen oder anderen gerne mal. Ich hab letztens eine Statistik gesehen, dass ja dieses Jahr diese Welle ja irgendwie im Dezember so krass war und normalerweise irgendwie das Hoch erst im Februar, das wusste ich vorher auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das in der Praxis gesehen hast, aber wahrscheinlich gerade so im Dezember, da hat es mich auch erwischt, als wir in Deutschland diesen 10% der Bevölkerung sind Krankstand hatten. Da war die Praxis wahrscheinlich auch nicht gerade leer, ne?
Das stimmt, ja. Also eigentlich die ganze Zeit, jetzt von Dezember bis jetzt, dauernd irgendwelche Leute mit Atemwegserkrankungen. Vor allem hört das irgendwie nicht auf. Also die Leute werden dann wieder gesund und sind dann wieder krank. Man hat ja irgendwie vermutet, das kommt irgendwie, hängt mit den Masken zusammen, dass sie irgendwie nicht mehr so gut immunisiert sind, was auch immer. Auf jeden Fall kriegen sie sehr viele Atemwegsinfekte im Moment. Woran das genau liegt, weiß wohl keiner so genau, aber man sieht es schon deutlich. Ja, das Wartezimmer ist voll, immer schön, wenn man montags morgens irgendwie reinkommt, so ein bisschen, bisschen müde noch, und dann stehen da irgendwie 40 Leute rum, die am besten direkt alle behandelt werden wollen. Dann ist das schon stressiger.
Wow. Was mich jetzt zu meiner nächsten Frage bringt, 40 Leute, die alle behandelt werden wollen, und vielleicht kennt der ein oder andere aus der Community das, man wartet ja doch gerne mal ein bisschen länger, einfach nur, weil es voll ist.
Ja.
Hast du schon mal so richtig aggressive Patienten mitgekriegt oder Leute, die so gar nicht eingesehen haben, dass sie warten müssen, so richtig freche Patienten?
Auf jeden Fall. Es gibt auch immer welche, die dann im Wartezimmer noch irgendwelche Google-Rezensionen schreiben. Oh, hier muss ich... Während sie da sitzen. Am besten liest man das auch noch, bevor die reinkommen.
Sitze noch immer hier.
Das gibt's schon. Natürlich immer wieder. Es gibt auch Patienten, die dann irgendwie wütend die Praxis verlassen. Aber ist halt first come, first serve. Ne? Wir gehen da der Reihe nach. Wenn ein Patient irgendwie einen Termin hat, natürlich wird der irgendwie bevorzugt, weil die Termine müssen ja schon eingehalten werden. Aber wenn man akut irgendwie in die Sprechstunde reinkommt, kann man nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie, dass alle direkt drankommen können. Ne? Man kann natürlich einen günstigen Zeitpunkt erwischen, wo gerade irgendwie nicht so viele da sind, aber manchmal dauert das schon was, ja.
Ist dann ja nicht so, dass dann Privatpatienten eine Extrawurst kriegen, ja?
Nein, bei uns nicht. Aber das soll es auch geben, habe ich gehört.
Toll, wofür bin ich denn privatversichert? Direkt wieder. Ich wechsle das morgen erstmal direkt. Das ist halt, ich glaube, wer heutzutage irgendwie in einer Akutsprechstunde, also wirklich an dem Tag zum Arzt geht, weil er muss, und dann denkt, dass er weniger als 10 Minuten warten wird, der ist größenwahnsinnig. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Genau. Ihr hattet ja auch, du hattest so ein lustiges Video gemacht, wann komme ich in die Notaufnahme oder wann sollte man nicht in die Notaufnahme gehen.
Genau, richtig.
Da ist ja auch immer, da gibt es ja auch ein ganz spezielles Patientenklientel, die irgendwie mit einem Hautausschlag dann keine 10 Minuten da irgendwie warten können.
Ja.
In kleiner ist das natürlich, in weniger akut ist das in der Hausarztpraxis, obwohl nicht immer, ne? Also so eine Notaufnahme kann auch manchmal einfach einer Hausarztpraxis ähneln, weil viele Leute
ja wirklich
mit banalen Sachen erstmal in die Notaufnahme kommen und manche auch mit sehr akuten Sachen dann erst nach Wochen in die Hausarztpraxis.
Aber das ist eine interessante Sache, dass du es gerade angesprochen hast. Du hast es, also das hast du ja auf jeden Fall. Wie hoch ist der Prozentsatz, würdest du sagen, den du so hast am Tag, wo wirklich so Red Flags sind? Leute, die definitiv in sehr naher Zukunft eine medizinische Intervention benötigen.
Ja, also was man schon mal hat, ist halt so, gerade bei jungen Leuten, so Blinddarmentzündung. Ne? Das variiert irgendwie, im Moment ist auch irgendwie ein bisschen Stillstand. Aber so manchmal hatte ich schon so 2, 3, 4 im Monat dann schon, die dann auch direkt quasi weitergeschickt werden ins Krankenhaus. Manchmal ist es natürlich so, dass du auf Nummer sicher gehst. Ne? Du kannst es ja auch nicht so gut in meinem Ultraschall irgendwie darstellen. Andere Diagnostik hast du ja auch nicht. Und das Labor dauert irgendwie einen Tag mindestens, bis es ankommt. Deswegen schickst du die Leute natürlich auch auf Verdacht mal ins Krankenhaus. Nicht alles, was nach Blinddarm aussieht, ist dann auch eine Blinddarmentzündung. Aber sowas gibt's auch schon.
Ja, Safety first ist, glaube ich, auch in der Medizin immer super wichtig.
Ja.
Du bist ja noch nicht so lange jetzt dabei, deswegen die Frage, was, also ich bin ja hier der einzige Nicht-Arzt in diesem Podcast, ich muss mich nochmal kurz outen. Und was ich mir aber immer noch so, wenn ich überlege, ja, Studium endet jetzt so offiziell im Juni, dann gibt es noch ein PJ hinterher, klar, da sieht man auch noch einige Patienten, da lernt man auch eine Menge, aber wie, ich meine, du kommst ja, und du hast ja eine Sache gesagt, die wirklich, die mir gerade mal wieder so in Erinnerung geplöppt ist, der Patient kommt ja nicht mit seiner Diagnose, so, ja, sondern du musst dir die Diagnose stellen. Wie schwierig war denn das am Anfang, so von diesem Unileben einzusteigen in das Arztleben, selber Verantwortung haben, selber wirklich die Diagnosen rausballern zu müssen, keine Fälle mehr zu haben, sondern Patienten?
Ja, ist schon schwierig, weil man lernt ja im Studium auch immer, es gibt viele Differentialdiagnosen, ne? Medizin ist nicht schwarz und weiß, also manchmal schon, aber oftmals hast du ja viele andere Erkrankungen, die du irgendwie in Erwägung ziehen musst, was manchmal genauso wahrscheinlich ist. Und das Gute halt an der Hausarztpraxis ist, dass ich da ja nicht alleine bin. Also erstmal für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich arbeite im Moment in der Hausarztpraxis mit meinem Vater. Das ist immer ein ganz guter Klischee Ansprechpartner, erfüllt. Der auch mal gerne zuhört, wenn er Zeit hat, und dem ich dann auch die Patienten immer vorstellen kann, wenn ich mir unsicher bin. Und dann ist tatsächlich auch noch ein anderer Kollege, den man auch noch fragen kann. Also wir sind da quasi zu dritt im Moment. Wenn da irgendwie ein heikler Fall ist, kann man sich halt immer absprechen. Genauso ist es ja im Krankenhaus. Nicht jeder Arzt entscheidet das immer alleine, sondern da wird dann auch mal der Oberarzt gefragt oder der Chef sogar. Von daher ist das ganz gut, aber klar, es ist, am Anfang hat man so ein bisschen Hemmung, dem Ganzen, was man jetzt sieht, eine Diagnose zu geben. Bin ich überhaupt ausgebildet genug dazu? Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber so in den letzten Jahren Medizin so wirklich richtig viel dazu lernt man ja erst, wenn man wirklich was macht. Also im Studium, klar, lernst du jedes Fach, du lernst die Erkrankung, aber diese praktische Anwendung, einen Patienten sehen und dann dem quasi eine Diagnose geben, ist manchmal nicht so leicht. Und das lernt man halt auch erst im Praxisalltag. Und klar ist es am Anfang dann irgendwie, hat man so ein bisschen Hemmung, ist das jetzt wirklich die richtige Diagnose oder nicht? Aber das Ding ist halt, man sollte sich nicht trauen, irgendwie dem jetzt keine Diagnose zu geben, weil wenn es die falsche ist, kommt er im Notfall eh wieder. Also es hat jetzt auch meistens in der Hausarztpraxis keine großen Konsequenzen, wenn es jetzt nicht beim ersten Mal die richtige Diagnose ist.
Ja, wir hatten auch schon mehrere frische Assistenzärzte. Du bist ja jetzt auch im ersten Jahr, ne?
Genau.
Ja, wir hatten auch schon mehrere frische Assistenzärzte. Die haben auch das Gleiche gesagt. Ich meine, deine Klinik ist ja nochmal ein bisschen hektischer, denke ich mal, als jetzt beim niedergelassenen Hausarzt.
Ja.
Und ja, die berichten ja ähnlich. Ich kann es mir auch eins zu eins vorstellen. So aus dem PJ kommst du raus, eigentlich. Du machst halt so ein paar Sachen, aber die tricky Sachen eigentlich meist unter ärztlicher Aufsicht, und dann hast du auf einmal die ganze Verantwortung, musst selber Entscheidungen treffen, und das ist halt erstmal eine Riesenaufgabe, und ich glaube, da startet man halt irgendwie nochmal gefühlt bei null.
Ja, ja, krass, muss man aber auch.
Überleg mal, ja, wir studieren 6 Jahre und oder 6,5 Jahre sind es ja sogar, je nachdem, wann man M3 hat, und fängt dann trotzdem irgendwie wieder bei null an, wie, ja, wieder nochmal erste Klasse, jetzt lerne ich nochmal alles von neu quasi, oder jetzt lerne ich nochmal von Grund auf irgendwie, wie das Leben als Arzt wirklich ist.
Ja, ich finde, man muss auch offen dafür sein. Ich mag so Leute nicht, die so sagen, okay, ich brauch nichts mehr lernen, so, ich habe jetzt 6 Jahre studiert, ich weiß alles, so, okay, sie haben das und das, nein, die Leute, die dann auch gar nicht irgendwie auf die Patienten irgendwie eingehen und auch keine Tipps von anderen Ärzten irgendwie annehmen, sowas ist halt irgendwie auch dumm, weil klar, man muss immer lernen. Im ärztlichen Beruf ist es so, du lernst immer dazu. Ne? Es gibt einen Grund, warum wir immer Fortbildung haben. Die Medizin ändert sich und dein Wissen wird halt jedes Jahr, in dem du Arzt bist, auch gestärkt. Ne? Von daher, du kannst am Anfang nicht alles wissen. Und du kannst wahrscheinlich nie alles wissen als Arzt.
Ja, boah, du sprichst mir gerade aus der Seele, ne? Also ich glaube, Leute, die irgendwie junge Assistenzärzte, die dann sagen, ey yo, ich komme jetzt, also mit jung meine ich jetzt nicht das Alter nur, sondern einfach nur frische Assistenzärzte, die jetzt sagen, ich habe jetzt studiert, ich habe jetzt mein M3 gemacht, ich kann kreuzen, ich bin Arzt hier, komme was wolle, ich kann alles. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst im Beruf, denn gerade wenn du so in einer Klinik anfängst, dann bist du mit dieser Einstellung, wirst du schnell aufgeschmissen sein, weil ich glaube, jeder das nicht ernst nehmen kann. Oh yes. Weil du musst, ich meine, da sind Leute, die arbeiten 10 Jahre, also die sind vielleicht keine Ärzte, die arbeiten aber 10 Jahre auf der Station, die werden einiges besser können als du, was Praxis angeht. Vielleicht nicht in der Theorie, aber so praktischer Umgang mit Patienten, mit Medikamenten, wie wird das im Haus schon immer gemacht? Das ist ja super wichtig, die Sachen kann man ja gar nicht wissen am Anfang.
Genau, was du auch ansprichst, gerade mit den Medikamenten, das Pflegepersonal gibt diese Medikamente ja täglich, vielleicht 40 Jahre lang schon. Und du musst dir da irgendwas durchlesen, was ist genau die Dosierung, das lernt man ja auch nicht wirklich im Studium. Du lernst die Wirkstoffe, du lernst manchmal noch nicht mal die Handelsnamen, dann sagen die dir irgendwelche Namen, du kannst nicht richtig zuordnen, was ist das überhaupt jetzt für ein Wirkstoff, und musst dir dann noch ein Dosierungsschema ausdenken, was du da im Internet irgendwie nachliest in der Fachinformation, und da ist es schon sinnvoll, dann mal vielleicht bei der Pflege nachzuhorchen, okay, das machen wir so und so. Jedes Haus hat auch interne Standards, wie jetzt Medikamente zu geben sind. Und sich da irgendwie auf sein eigenes Wissen zu verlassen, ist dann auch so ein bisschen fraglich.
Ja, safe. Also. Aber das ist ja eh klar, also da Hilfe zu suchen und im flüssigen Austausch mit den Kollegen zu sein, ist so oder so sinnvoll. Mich würde mal interessieren, wie es denn bei dir so vom Tag abläuft. Also du hast ja vorhin schon gesagt, du kommst manchmal in die Praxis, besonders Montagmorgens ist schlimm, 40 Leute warten schon da am Husten, am Krächzen. Wie ist so dein Tagesablauf und wie ist es so vom Zeitlichen? Also hast du wirklich oder spürst du selber so den Zeitdruck, dass du das Gefühl hast, oh fuck, so der Smalltalk muss jetzt schon kurz sein und Amnese muss fix sein, oder schaffst du es schon auch dir, dass du selber so sagst, okay, ich habe mir echt genug Zeit genommen, dass sich der Patient wohlfühlt und ich alles Wichtige abklappe?
Da ist immer so ein Wochenrhythmus. Also ich würde so sagen, montags und dienstags sind immer so die Tage, wo sehr, sehr viel los ist. Ne? Weil nach dem Wochenende gerade kommen die alle, sind irgendwie krank, möchten vielleicht einfach nicht arbeiten, wer weiß.
Man munkelt.
Man munkelt. Also ist da quasi am meisten los und dann flacht es so ein bisschen ab und freitags ist eigentlich ein entspannter Tag, meistens. Manchmal kommen auch viele Notfälle an einem Freitag rein, die vor dem Wochenende quasi dann nochmal abgeklärt werden wollen. Aber meistens ist der Anfang der Woche hart und danach geht es so ein bisschen leichter. Ich fange um 8 Uhr morgens an zu arbeiten. Ich bin nicht jemand, der extrem früh aufsteht, anders als der Jonas, der irgendwie morgens noch trainieren geht.
Sollte ja, das muss man auch jetzt mal kurz hier vorheben, denn das habe ich heute Morgen gemacht und ihr wisst ja, das mache ich natürlich jeden Morgen, nein, mache ich nicht jeden Morgen, also ich glaube, es gibt schon einige Tage, wo du vor mir aufstehst.
Ja, und sonst haben wir halt von 8 bis 12 Uhr Sprechstunde, das kann manchmal knackig sein, aber es ist immer unterschiedlich, das ist das Gute, also man sagt ja irgendwie, man hat 10 Minuten pro Patient, manche Patienten, wenn die nur irgendwie eine Erkältung haben oder eine Verlängerung ihrer Krankmeldung, dauert das maximal 5 Minuten. Auch mit Abhören alles. Das heißt nicht, dass ich den weniger gut untersuche, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Aber manche Patienten brauchen dann länger. Wenn du dann zum Beispiel 5 Patienten irgendwie hattest, die nur 5 Minuten brauchen, kannst du dir für den einen dann vielleicht auch 20 Minuten nehmen, der das nötig hat. Das ist so das Schöne an der Hausarztpraxis, dass du das dir selber irgendwie so aufteilen kannst. Deswegen glaube ich schon, dass manchmal Patienten zu kurz kommen, wenn man im Zeitstress ist, aber meistens gestalten wir das so, dass da schon Zeit für ist, für auch Gespräche, die dann nötig sind. Ne?
Okay, nice.
Und nach 12 ist quasi Mittagspause, aber auch nicht wirklich, also man isst was und das Besondere am Hausarzt sein ist ja, dass wir auch Hausbesuche machen, also wir fahren quasi zu Leuten hin, die entweder zu krank sind, um in die Praxis zu kommen, oder halt einfach alt und gebrechlich und nicht die Möglichkeit haben, irgendwie zu uns zu kommen. dann machen wir da einen Hausbesuch. Und was wir auch machen, sind, wir kümmern uns um Patienten in Altenheimen. Also wir besuchen auch mehr, wir haben mehrere Altenheime, die wir betreuen, wo wir dann auch wöchentlich hingehen. Und nachmittags ist halt auch Sprechstunde am Montag, Dienstag und Donnerstag. Und das Besondere am Hausarztberuf ist, dass, ich glaube, das gibt es sonst in keinem Beruf, ist, dass wir haben meistens mittwochs und wir auch freitags einfach ja, nur von 8 bis 12, danach ist Feierabend. Das ist halt auch ein Argument, was mich überzeugt hat, in die Allgemeinmedizin zu gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Das ist ein guter Punkt jetzt. Ne? Das ist, ich habe heute noch eine Story gemacht, dass ich ja nicht mehr so von dieser Orthopädie-Schiene überzeugt bin, aus ja, Arbeitsbedingungsumständen. Ja, das zieht mich jetzt vielleicht doch in die Allgemeinmedizin.
Das heißt nicht, dass wir wirklich um 12 Uhr Feierabend haben. Ne? Also es steht schon noch so ein bisschen
der Papierkram
auf der Liste. Und Papierkram, sowas. Dokumentation, ja, irgendwelche Patienten anrufen, die anscheinend seit Tagen uns schon versuchen zu erreichen und dann auch so ein bisschen sauerlich sind. Ja.
Aber ich meine, die anderen Tage sind ja auch nicht so kurz, ne? Von 8 bis 17, 18 Uhr, das ist ja, klar, ist eine Pause zwischen, aber auch da machst du ja, wenn du den letzten Patienten gesehen hast, machst du entweder einen Hausbesuch, hast du ja gerade gesagt, oder guckst dir Labore an oder was auch immer. Das heißt, auch das sind ja dann doch sehr langgestreckte Tage.
Also, genau.
Wieder also, hält sich das ja schon die Waage irgendwo, ne?
Ja, das schon. Aber wie gesagt, wie du auch schon erwähnt hast, es ist wahrscheinlich längst nicht so stressig wie im Klinikalltag, was ich ja auch noch vor mir habe.
Wann ist es soweit? Ich meine, du hast jetzt gesagt, dass es demnächst ansteht im Livestream.
Ja, ich habe jetzt verlängert nochmal bis zum 31.04. Bis dahin muss ich mir noch eine Stelle suchen. Dann geht es wahrscheinlich in die innere Medizin, was ja okay, auch knackig ist.
Wie lange dann?
Also mindestens ein Jahr muss man machen. Das gehört, es gibt ja für die Fachärzte feste Weiterbildungsordnung und ein Jahr Innere gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Und das ist der Plan erstmal und dann mal schauen, ob ich noch weiter Innere mache, beziehungsweise rotiere in einen anderen Teilbereich der inneren Medizin. Kardiologie ist zum Beispiel so ein Themenbereich, der mich echt interessiert. Vielleicht rotiere ich da dann nochmal hin. Oder ich mache halt 6 Monate, muss man auch was anderes machen. Und weil ich halt Chirurgie gerne mag, würde ich dann wahrscheinlich was Chirurgisches machen.
Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich meine, in 6 Monaten wirst du natürlich dann nicht die, je nachdem welches Fach du machst, du wirst jetzt keine großen OPs machen, aber ich glaube, die Basic Skills werden halt einfach so ein bisschen gestärkt. Du wirst halt sicherlich sehr viel nähen dürfen, dann viel Stationsarbeit wahrscheinlich trotzdem auch machen.
Ja, genau. Also das Wichtigste also in der Hausarztpraxis ist Primärversorgung von Wunden. Ja. Also wenn die irgendwie gefallen sind, gestürzt sind, irgendwelche Platzwunden haben, dass du das im Notfall irgendwie nähen kannst. Oder du schickst sie halt weiter in die Notaufnahme. Das kann man auch machen.
Ja.
Aber man kann es halt auch gut selber machen meistens. Ne? Und sonst chronische Wunden haben wir viel. Ne? Diabetiker mit ihren Ulzeration an Füßen, diabetische Füße, generell also irgendwie Durchblutungsstörungen.
Ja, schön, ne? So, so freut man sich schön, so einen Fuß zu sehen.
Die riechen auch immer sehr gut.
Muss man meistens gar nicht erst hingucken. Ja.
Das Gute ist jetzt, so jeder, der das kennt von Station, hat diesen Geruch jetzt in der Nase. So, wenn man in so ein Zimmer reinkommt, da liegen 2 davon.
Deswegen finde ich auch die Maskenpflicht gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Hat auch Vorteile, ja.
Hat auch Vorteile.
Könnt ihr euch vorstellen, dass die im Krankenhaus einfach etabliert bleibt?
Ja. Also, wie gesagt, in der Hausarztpraxis finde ich, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil zwischendurch kann ich die immer abziehen, ja auch, wenn kein Patient da ist. Mhm. Und gerade, wenn man so irgendwie die Patienten nah arbeitet, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal eine Maske zu tragen.
Wenn gerade alle so rumhusten oder so die Wochen, ne?
Ja, eben.
Ja.
Das ist angenehmer.
Als Arzt trifft man ja schon auf Menschen, die eventuell krank sind. Kranker vielleicht als die Mitmenschen, die man sonst im Privatleben sieht.
Selbst in der Hausarztpraxis könnte das vorkommen, dass sie wirklich krank sind. Und
mach mir keine Angst.
Man weiß ja nie genau, was die haben, wenn die husten, ne? Es könnte ja auch theoretisch mal irgendwie eine Tuberkulose sein.
Perfekt, ja. Dann doch lieber nur mit Maske.
Immer zwei Masken ab jetzt.
Ja.
Ja, aber du hast ja eine Sache gesagt, die, um nochmal kurz zurückzurudern, zu dem, du untersuchst die Patienten genauso gründlich, egal jetzt, ob die nur eine Verlängerung brauchen oder ob die was Neues haben. Wie lange hast du gebraucht, um so deinen eigenen Untersuchungsalgorithmus zu finden, und ist der bei jedem Patient ähnlich? Weil ich war in einer Kinderarztpraxis, und jedes Kind wurde, also ich habe wirklich, weiß ich nicht, 20 Kinder gesehen, und die wurden alle gleich untersucht. Wirklich, dieses Schema wurde 20 Mal gespielt, und die kamen nicht alle mit gleichen Symptomen, aber die wurden alle gleich untersucht.
Also ich muss sagen, die Untersuchung, die ich mache, ist immer symptomorientiert, ne? Also ich mache jetzt nicht bei jedem Patienten eine Ganzkörperuntersuchung, außer sie kommen halt zum Gesundheitscheck, was ich auch jedem empfehlen kann, den zu machen. Aber sonst, genau, bei Atemwegserkrankungen höre ich mir halt primär die Lunge an, schaue dir mal in den Rachen, schaue, ob die irgendwelche Lymphknoten haben. Das ist schon so orientiert an den Symptomen. Und das habe ich eigentlich relativ schnell so rausgehabt. Ich habe auch viel beobachtet. Ich bin dadurch, dass die Praxis meinem Vater gehört, bin ich auch schon öfter da gewesen. Ich habe meine Formulaturen da gemacht, ich habe PJ da gemacht, das praktische Jahr. Von daher bin ich den Alltag so ein bisschen gewöhnt und habe relativ schnell so meine eigene Untersuchungsart gefunden. Und ich würde das auch jedem raten, man kann sich viel angucken von anderen, aber man muss die Untersuchung so machen, dass man nichts vergisst, ne? Und da hilft halt, sich ein festes Schema in den Kopf zu setzen und das einfach immer wieder anzuwenden. Egal, ob du jetzt denkst, der hat was oder nicht, immer gründlich untersuchen.
Keine Untersuchung durch die Hose, habe ich mal gelernt.
Keine Diagnose durch die Hose.
Ach stimmt, deswegen, ich habe mich gerade gefragt, warum sich das nicht reimt in meinem Kopf.
Und Untersuchung durch die Hose ist aber auch schwierig.
Das ist ein schwieriger Reim.
Ja, ich dachte, das liegt mit dir in der Montagabendaufnahme, aber nein, ja, das war ein falscher Spruch.
Es ist einfach schon spät heute. Aber ja, das mit dem Schemata, ich meine, das ist ja in der Medizin gang und gäbe, dass es irgendwie Schemata gibt, und bei der Untersuchung ist ja nicht anders. Ich glaube, im Studium wurde es einem auch irgendwie 100-mal gesagt von diversen Ärzten aus egal welchem Fachbereich, dass man sich da selber irgendwas anüben soll, dass man halt alles koordiniert macht und es dann einfach viel, viel besser auffällt, wenn da etwas mal nicht stimmt, weil man einfach diesen, ich sag mal, Algorithmus hat für sich selber.
Ja, und selbst wenn der Patient nichts hat, tut es ja auch mal gut, irgendwie das zu hören, wie es sich normal anhört zum Beispiel, ne? Es gibt ganz verschiedene Geräusche, die sich quasi noch normal anhören. Jeder ist da so ein bisschen unterschiedlich, und ein Normalbefund, sich wirklich so ein Bild von einem Normalbefund zu machen, kann man in der Hausarztpraxis ganz gut lernen. Obwohl auch viele da sind irgendwie mit COPD und Asthma, wo sich die Lungen absolut absolut schlecht anhören oder man sie auch gar nicht hört, ne? Bei richtig starken COPD-Lern zeitentlang ist auch öfters mal präsent bei uns.
Interessant. Was ist denn so etwas, was du überhaupt nicht magst? Irgendein Krankheitsbild oder so? Was gefällt dir in der Hausarztpraxis gar nicht? Abgesehen vom Papierkram.
Boah. Ja, darf man ja eigentlich nicht so sagen, aber ich finde es immer enorm schwierig, generell psychische Erkrankungen. Ich brauche eigentlich immer was Handfestes, ne? So was man sieht, was man anfassen kann.
Da kommt der Chirurg wieder durch.
Genau. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn Patienten nichts haben, was man so, was greifbar ist, genau. Mhm. Und ich finde es auch schwierig deshalb, weil man in der Hausarztpraxis irgendwie nicht die Zeit dafür hat, genau auf das Problem einzugehen. Ja. Du kannst halt die Diagnose stellen, das merkst du halt schon, ob jemand jetzt irgendwie eine depressive Verstimmung hat oder nicht. Aber der Ursache kannst du ja in den 5 bis 10 Minuten, die du den Patienten jetzt siehst, nicht auf den Grund gehen. Und das Problem bei uns ja generell beim Gesundheitssystem ist, dass Facharzttermine sehr, sehr schwierig zu bekommen sind, vor allem für Kassenpatienten. Mhm. Und Termine beim Psychiater, beim Psychotherapeuten sind dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Kannst du vergessen.
Da kannst du vielleicht in einem Jahr damit rechnen, dass der irgendwie mal gesehen wird und dann guckt er sich den an und dann sagt er, ja, der bräuchte eine Therapie. Vielen Dank, das wusste ich auch, aber ich habe leider keine Termine.
In 2 Jahren ist ein Platz frei für Therapie oder so.
Ja, halt ja, immer das ist halt schwierig. Auch krass.
Wenn ich überlege, wir haben es in dem Notaufnahmevideo auch thematisiert, die Notaufnahme ersetzt keinen Facharzttermin. Also nur weil ich jetzt zu lange warten muss, ist es eigentlich kein Grund, in eine Notaufnahme zu kommen. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich es überlege, wie lange man bei manchen Fächern wartet, das ist halt, also das System ist da schon ein bisschen gebrochen.
Genau, eben was Wichert auch meinte, mit dem, dass er überrascht war, dass wir auch Muttermale entfernen. Das ist tatsächlich so, weil wir können die auch zum Dermatologen schicken. Aber dieses Muttermal wird im nächsten Jahr nicht entfernt werden.
Ja, klar.
Deswegen ist das halt praktischer, wenn man das einfach macht. Es ist kein großer Aufwand für uns und das können wir auch selber machen. Wir schicken das natürlich auch ein dann in die Pathologie.
Ja, es ist irgendwie schon. Also du darfst heutzutage echt nicht so viele haben, ne? Also am besten ist man einfach gesund.
Ja, also es Weisheit, gibt ja noch vielleicht in dem Zusammenhang zu erwähnen, es gibt die Möglichkeit, über diese Nummer, über den KV-Dienst 116, 117 kann man versuchen, schneller an Termine ranzukommen. Da habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, weil viele hier auf Social Media mir gesagt haben, unter dieser Nummer kommt man irgendwie gar nicht durch oder die geben einem Termine in Orten, die gar nicht irgendwie erreichbar sind für sie. Das ist halt auch schwierig dann, ne? So richtig optimal sind diese Lösungen irgendwie alle nicht.
Ja, ich habe auch, als das unter dem Video gab es sehr, sehr viele Kommentare und da haben auch ganz viele geschrieben, dass halt eher 116, 117 in der Theorie funktioniert, in der Praxis aber echt schlecht umgesetzt ist. Ja. Oder? Ich hab gar keine Erfahrung damit, deswegen kann ich es halt nicht beurteilen selber.
Ich habe auch selber noch nicht angerufen. Es ist halt oft so bei Ärzten auch, wir können viel empfehlen, aber so wirklich selbst gemacht haben wir ja. Wenig davon.
Theorieexperten.
Ist man da auch auf die Patientenerfahrung dann quasi angewiesen, wenn die sagen, es funktioniert nicht. Ist das so, aber viel ändern können wir leider auch nicht daran.
Nee, und also so blöd es jetzt klingt, aber ich glaube auch viel ändern wird sich auch nicht in naher Zukunft zumindest, also jetzt in sehr absehbarer Zukunft.
Ja. Wenn wirklich etwas wichtig ist, dann hilft auch nur, dass ich dann quasi beim Facharzt selber anrufe und sage, hey, der braucht einen Termin und dann geht es auch was schneller, wenn es wirklich nötig ist.
Aber das ist ja wirklich so, das ist jetzt kein Mythos, ne? Das heißt, wenn du quasi als Arzt da anrufst, dann funktioniert das immer noch ganz gut.
Nee, das ist kein Mythos. Das ist auch wichtig, also dass man interkollegial quasi die Kommunikation hat für Patienten, die wirklich bedürftig sind, dass sie dann auch einen Termin bekommen. Das jetzt irgendwie für eine Darmspiegelung, Magenspiegelung oder sowas können wir jetzt auch nicht zaubern, wenn sie keine Termine frei haben, dann können die es auch nicht machen. Aber quasi, dass wenn sie Termine dann haben, die vielleicht auch für einen Privatpatienten reserviert sind, die man dann auch mal abgeben kann.
Ja, ihr habt jetzt gehört, bedrängt eure Ärzte wirklich, egal wo ihr seid, bedrängt
ein gutes sie, Verhältnis
belästigt sie, schreibt ihnen nachts, dass sie euch Termine beim Facharzt besorgen sollen.
Ich weiß nicht, ob das Verhältnis verbessert, wenn man nachts schreibt.
So viel Stalking, bis es endlich gemacht wird.
Hätte ich besser nicht verraten sollen. Das
ist so gut. Wir versuchen dir hier eigentlich nur so die Insights rauszukitzeln.
Ja, wie du selber schneller an deine Facharzttermine kommst.
Ja, ich bin ja zum Glück Privatpatient. Da hat man ja. Das ist der zweite Trick im System.
Ich habe auch gehört, dass ich habe mal so ein Video gemacht, wie kriegt man schneller einen Termin beim Facharzt. Da haben auch viele drunter geschrieben, sie geben sich einfach als Privatpatienten aus.
Ach, ein Privatpatient gesagt? Das tut mir leid, ich meinte natürlich.
Boah, aber das ist clever. Ich frage mich gerade, nee, wenn der Termin ist dann ja da, was machen die denn, wenn du vor Ort bist?
Ja, kann die wahrscheinlich nicht wegschicken.
Die schicken die weg.
Ja, aber also lustigerweise ist es halt wirklich so, ich habe dieses Beispiel jetzt, also nicht an mir selber, sondern bei Freunden mitgekriegt, wo zwei einen MRT-Termin brauchten, einer war privat, einer war gesetzlich, einer hat also am übernächsten Tag einen Termin bekommen und der andere Ende März. So, also, ne, und das war jetzt ist irgendwie vor ein paar Tagen gewesen, also ich denke, das ist ein ganz schönes Symbolbild dafür. So.
Auf jeden Fall. Aber wir als Ärzte, wir sind ja auch besser connected. Also ich glaube, du kriegst auch schneller einen Termin als die Normalbevölkerung, als der normale Privatpatient.
Sagen wir mal, es lohnt sich also, dieses Medizinding zu machen, ne?
Allein das.
Also, allein ich bin ganz ehrlich.
Ja. Ja, und man geht halt auch nicht so oft zum Arzt, ne? Wenn man selber schon eine Ahnung hat, dass man es beim Schnupfen vielleicht nicht unbedingt zum Hausarzt gehen muss, beziehungsweise Sachen einfach anders einschätzen kann, dann geht man eh viel seltener zum Arzt. Das kommt ja auch noch mit dazu.
Das stimmt. Entwickelt man was als Arzt? So Hypochondrie oder sowas in die Richtung?
Schon, ne? Also schon so ein bisschen. Weil eigentlich hast du ja nie irgendwas. Also so geht's mir. Ich habe eigentlich nie was. Und wenn ich was habe, dann denke ich halt immer, okay, was könnte es sein? Ich weiß ja so, was alles passieren hätte können in dieser Situation. Zum Beispiel mit dem Knie dachte ich die ganze Zeit so, ich habe mich verletzt beim Tennisspielen. Und dachte die ganze Zeit so, okay, ich habe definitiv irgendeinen Meniskusschaden jetzt, ne? Mhm. Und habe meinen Vater quasi angefleht, bitte mach mir einen MRT-Termin. Und habe ich letztendlich nicht gemacht. Und nach 3 Monaten oder so war es komplett weg. Also ich habe gar keine Beschwerden mehr. Ich finde das Lustige ist auch immer, gerade bei in so Ärztefamilien, wenn dein Vater oder so Arzt ist, dann wirst du sehr, sehr schlecht behandelt, muss man sagen. Also du denkst ja eigentlich so, du kriegst die optimale Versorgung, aber eigentlich passiert nie was. So. Du hast,
abgewogen.
Du hast Symptome, du hast alles Mögliche, aber der sagt einfach so, nee, du hast nichts. Stell dich nicht so an.
Boah, ja, aber ey, zum Thema Hypochondrie hatte ich letztens richtig Drama. Ich hatte Ende 2021 ja Zoster, ne? Hatte ich ja Glück erzählt, Jonas, also Gürtelrose. Und jetzt letztens hatte ich an der Schläfe so eine Hypersensibilität, die hielt echt so 3-4 Wochen an und ich dachte so, what the fuck, kriege ich jetzt was der Otikus oder so, weil das fing damals genauso an, dass es halt so ein bisschen sich einfach unangenehm angefühlt hat, wenn ich da lang gefasst habe. Dann hatte ich auch so Arteritis temporalis oder so, jetzt zum Glück weg, aber da hatte ich auch so ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil die beiden Sachen hatte ich echt auch maximal gar keinen Bock.
So schnell kann es gehen. Blödes Studium. Hättest du mal was anderes gemacht.
Ja, das ist fürchterlich. Lebst du Tag und Nacht in Angst.
Ja. Wir haben auch einen Freund im Studium, also ein guter Freund von mir. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf hier. Aber,
du darfst dir alles erzählen.
Ist ja alles anonym.
Ist ja alles vertraulich hier. Der ist auch so ein bisschen so auf der Hypochonder-Schiene. Und hatte eines Tages Rückenschmerzen in einem Seminar von uns. Und hat ernsthaft dieser Professorin da erzählt, er müsste unbedingt in die Notaufnahme, weil er eine Wirbelkörperfraktur hat.
Eine Stress-Fracture quasi.
Ja,
eine, wahrscheinlich. War das Seminar so hart?
Das Seminar war so hart und dann wollte ein Freund ihn begleiten, weil Wirbelkörperfraktur ist natürlich nichts, womit man spaßen soll. Und der durfte zwar mitgehen, aber nur, wenn er das Seminar dann nachholt. Und,
boah, der Freund musste also auch nachholen.
Nee, deswegen ist er nicht gegangen. Deswegen musste er alleine
war doch nicht
die
so
Notaufnahme. Stellt sich aber heraus, es war keine Wirbelkörperfraktur.
Na, hör mal.
Das wäre dann auch so ein krasser Twist gewesen, wenn dann, stellt sich heraus, es waren mehrere Wirbelkörperfrakturen.
Pathologische Fraktur.
Oder so.
Boah. Dann hätte der Freund sich hoffentlich schlecht gefühlt, dass er nicht mitgegangen ist.
Ja.
Naja, ich glaube, das bleibt nicht, also da kann sich irgendwie niemand von freisprechen, dass man bei manchen Symptomen vielleicht mal ein bisschen Differentialdiagnose rattern macht und dann überlegt, naja, man hat dann immer, also wir lernen ja in der Uni, Red Flags auszuschließen. Das heißt, für alles kennen wir eine schlimme Sache. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht schlimm sein könnte.
Ja.
Interessante Frage aber auch, weil ich bin jetzt über Diagnose Ratterns auf das Wort Diagnose Raten gekommen und Diagnose Raten führt mich dazu, dass du irgendwann dann auch überlegt hast, ey komm, ich nehme mich, meinen Kittel und mein Gesicht und halte eine Kamera drauf.
Ja.
Wo kam dieser intrinsische Gedanke her?
Generell Social Media oder?
Ja, also du hast ja, ich jetzt wieder, um auf den Livestream zurückzukommen, ich habe im Kopf irgendwie, dass du das seit Herbst 22 machst. Ist das richtig?
Genau, seit August letzten Jahres, ja. Also irgendwie kurz nach meinem Geburtstag. hatte ich Lust darauf, irgendwie. Mein Kollege, mit dem ich zusammen wohne, mein Mitbewohner.
Der auch noch Gast in diesem Podcast sein muss.
Der auch noch Gast wird. Er hat mir schon geschrieben, dass ich auf jeden Fall Bescheid sagen soll. Er hat bisher wahrscheinlich noch nicht geantwortet, aber er möchte auf jeden Fall auch sehr gerne Gast in diesem
Podcast. Nee, er hat mir sogar schon einen Wochenslot geschrieben irgendwann, habe ich schon
okay.
Also, oder zumindest einen Zeitraum.
Er ist auch ein bisschen verplant, wie viele Mediziner.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was du ihm natürlich jetzt erzählst, ne, wie schlimm das war, Podcast.
Ah, ist absolut, absolut schlimm. Nein. Wie es dazu kam, ist, dass er halt damit angefangen hat eigentlich und ich das bei ihm so gesehen habe, dass das eigentlich ganz lustig ist und sich auch relativ viele Leute so angucken und dass viele Leute auf TikTok auch da in der Zeit irgendwie unterwegs waren, die so Videos hochgeladen haben. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich auch machen. Es macht mir auch Spaß, Videos zu machen und aufzuklären. Mein Account ist ja ist vor allem medizinische Aufklärung, über verschiedene Erkrankungen irgendwas zu labern. Und ja, so kam das, dass ich dann irgendwie angefangen habe und ich dachte mir so, Hausärzte sind so ein bisschen unterrepräsentiert in dem ganzen Milieu. Und da dachte ich mir...
Milieu ist ein schönes Wort.
dachte ich mir, was für einen Name mache ich mir? Und dann bin ich einfach kreativ auf diesen ganz undercover auf den Namen gekommen. Ganz Understatement, der Hausarzt.
Und ja, ich meine, der Name ist Programm, also schon gut.
Name ist Programm, genau. Und dann habe ich da halt ursprünglich angefangen, irgendwie... Ich glaube, erstes Video war zu erklären, was eigentlich die Rezepte sind, was die verschiedenen Rezeptfarben bedeuten, weil viele Leute haben ja keinen Plan davon, irgendwie, wenn die jetzt ein blaues Rezept kriegen oder ein rotes Rezept oder sogar ein gelbes Rezept, was das überhaupt ist, und warum die jetzt da irgendwie den vollen Preis bezahlen müssen und warum da irgendwie nur 5 € Zuzahlung. Das habe ich versucht, kurz und knapp halt in so einem Video zusammenzufassen und von da aus ist das dann irgendwie etwas größer geworden, weil viele Leute sich halt die Videos angeschaut haben, was mich natürlich freut. Und deswegen habe ich natürlich auch weitergemacht, ohne Frage. Also wenn man Erfolg hat damit, wenn viele Leute sich das anschauen, dann hat man ja auch irgendwie die Motivation, das fortzuführen, immer mehr Videos zu machen. Und ja, es macht halt vor allem Spaß, ne? Deswegen mache ich es.
Finde ich gut und ich habe auch gesehen, wir beide sind auch gezwungen, uns dieses Jahr nochmal persönlich zu sehen, denn du bist auch ein Mensch, der über irgendwas redet bei Medium Kornfeld dieses Jahr.
Genau. Ich habe auch eine Einladung bekommen, die ich angenommen habe, weil ich das gut finde. Also ich habe noch nie so öffentlich irgendwie geredet, dann dachte ich, muss ich das auch mal machen und ja, ein Thema habe ich mir persönlich noch nicht ausgedacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ob du absolut da schon keine Ahnung.
einen festen Plan hast.
Sag mal dein Thema, dann reiche ich das gleich an.
Ja, mein Thema ist streng geheim. Nee, ich habe mir jetzt auch noch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen. Ist ja auch noch eine Weile hin. Das ist im Juni oder was?
Ist das? Ja, ist im Juni. Genau.
Deswegen habe ich ja noch ein bisschen Zeit dafür, eine kleine Präsentation da irgendwie raushauen. Sind wir aus dem Medizinstudium gewohnt, dass man das eher so
ein Abend vorher.
Genau. Das hat einen noch nie gestört, irgendwie der Zeitdruck.
Also du hast es gerade irgendwie skizziert und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch wirklich ablaufen.
Ja. Das Ding ist halt, dass jetzt noch irgendwelche anderen dritten Leute involviert sind, die vorher natürlich wissen wollen,
worüber redet er,
was stimmt, man da genau sagt.
Ja, Fun Fact, ich habe das ja gar nicht selber verhandelt für mich und da habe ich erstmal die Info gekriegt, ja, reich mal bitte bis Ende dieser Woche dein Thema ein, ja. Heute ist Montag, ich werde mich dann mal Donnerstag damit beschäftigen.
Ja, also wenn du irgendwelche Themenideen hast, kannst du die auch gerne an mich weiterleiten.
Ich bin da. Ihr könnt ja gemeinsam ein Referat halten, wie eine Schule damals.
Wir können ja auch
der eine hält das Plakat und der andere spricht.
Das finde ich, das wäre schon super lustig, so ein klassisches Schulreferat.
So genau, können wir jetzt zusammen irgendwelche Fotos reingeworfen auf eine Präsentation und dann können wir darüber irgendeinen Quatsch erzählen.
Ja.
natürlich Hauptsache nicht Quatsch, sondern fachliche Infos zum Medfluenzen oder was ist genau das Thema, weiß man nicht.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man da wirklich sehr offen sein kann, was den Content angeht. Ich weiß auch nicht, ob jeder, ich bin da echt überfragt gerade, ob einfach jetzt alle, die von euch zuhören, Karten kaufen können dafür, ja oder nein. Ich meine aber, ich habe öfter schon mal irgendwo gesehen, sicher dir dein Ticket hier, das heißt, eventuell geht das.
Ja, hier jemand, Doc Alina hat, glaube ich, einen Link schon hereingepostet.
Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe in den letzten Jahren mal die sicher dir dein Ticket gesehen. Ach doch, klar, die habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, doch, stimmt, das habe ich auch gesehen.
Ja, ich glaube, du wurdest auch markiert in dem
Post. Ja, genau, das fällt mir gerade auf, deswegen fiel mir das ein.
Wir Influencer sind ja alle sehr verlinkt und verlinken uns gegenseitig.
Das ist grausam.
Dann sieht man es alles.
aber ich hab mir so die Bilder aus, also ich war da noch nie, habe mir die Bilder so aus den letzten Jahren mal angeguckt. Das sah nie nach so viel Publikumsverkehr ein, deswegen war ich gerade kurz überrascht oder musste kurz überlegen, ob man da Tickets kaufen kann, ja oder nein.
Doch, ich glaube schon, die Dame, die mit mir darüber geredet hat, die meinten, dass das dieses Jahr etwas größer wird und auch irgendwie Pharmaunternehmen und sonst was involviert sind, die sich das wohl auch anschauen, wie die halt. Ja. Auf Social Media Marketing machen, weil Social Media ist ja im Gesundheitswesen quasi der Renner jetzt. Wer das ja, nicht
hat,
macht.
Hat auch lange genug gedauert, muss man ja sagen. Ne? So, also gut, dass du dich dazu entschieden hast, das zu machen.
Selbst die Ärztekammer hat ja jetzt im Jahr 2023 mal ein Statement dazu.
Ich habe es in deiner Story gesehen, ich habe es nicht gelesen, weil ich bin ja noch kein Arzt. Das heißt, ich falle wahrscheinlich noch gar nicht sehr drunter.
Man muss sagen, besonders viel Wissen gewinnt man nicht dadurch, dass man das
sieht. Kannst du mir das zusammenfassen?
Ja, fass mal zusammen.
In einer Minute 30?
Man sollte keine Kollegen diffamieren. Man soll respektvoll umgehen, keine Patientendaten veröffentlichen. Aber ich denke, dass...
Das war doch jetzt ganz neue Inhalte.
Dafür haben die dieses Dokument veröffentlicht.
Haben sie doch richtig viel herausgearbeitet.
Haben sie richtig viel Insider-News rausgehauen aus den internen Gesprächen der Ärztekammer.
Ich weiß nicht, wie viele Kollegen so deformiert wurden, aber ich habe so Arzt-Shitstorm auf Social Media ehrlich gesagt noch nie mitgekriegt.
Habe ich auch noch nicht so richtig gesehen. So. Wo so jemand schreibt,
Arzt-Supplement-Hersteller.
Jones Foods hat gar keine Ahnung. Den Account sollte man löschen lassen.
Aber guck mal, da unterscheiden wir uns ja zum Glück. Ja, also ich mache ja wirklich hauptsächlich humorvollen Content.
Das stimmt.
Da bietest du
gar nicht so viel Angriffsfläche für.
Nee, also man kann immer sagen, Humor ist individuell.
Ja.
So, also, ja.
Obwohl du ja auch so ein paar kritische Kommentare immer unter diesen Videos kriegst.
Ja, aber ich liebe kritische Kommentare. Das ist das Beste. Denn ich will es jetzt nicht sagen, aber es sind auch ganz viele dumme Kommentare dabei. Kritisch dumm, es gibt auch kritisch gut, ne? Also, es gibt ja zwei Seiten von kritischen Kommentaren.
Ja.
Aber das ist natürlich auch Futter für mehr. Solange das halt nur ein Bruchteil ist, bin ich zufrieden damit.
So. Das stimmt.
Um jetzt mal den Boden zurück zum Fach zu spannen, du machst jetzt Videos über Erkrankungen. Wie ist denn da so wir kennen das ja alle, Mediziner sind ja gerne kleine Klugscheißer. Gibt es da Leute, die sagen, das ist aber anders oder das hätte ich aber, also weißt du, dieses klassische Krankenschwester, Schwester Rabiata, Pflege, Praktikant, Chefarzt, keine Ahnung, das kann ja jeder machen, der irgendwie seinen Senf von Wikipedia zugeben kann.
Ja, klar, gibt's immer. Vor allem auch irgendwelche Patienten, die davon betroffen sind, die meinen halt immer, dass sie quasi alles über das Krankheitsbild jetzt wissen, nur weil sie es selber hatten und nicht verstehen, dass es verschiedene Formen von diesem Krankheitsbild gibt. Zum Beispiel meinte eine mal, die tatsächlich dieses Krankheitsbild hatte und selbst von der Erkrankung auch, die Erkrankung hatte und selbst aus dem medizinischen Bereich kommt, das sind ja dann quasi zwei Expertisen gleichzeitig, die hatte dann auch quasi kritisiert, dass mein Video faktlich komplett falsch wäre und das Video sogar gelöscht werden muss. obwohl quasi jede Aussage, die ich darin gesagt habe, quasi auf den aktuellen Leitlinien basiert, die auch vor kurzem erst veröffentlicht wurden. Also ich bin nicht jemand, der da irgendwie irgendwelche vagen Statements raus hat, die aus dem Nichts kommen, sondern ich lese mich da schon vorher ein. Natürlich kann ich auch nicht, bin ich kein Experte auf jedem Fach und lasse gerne Kritik zu, ne, wenn sie konstruktiv ist und auch fachlich korrekt. Aber irgendwelche Sachen in den Raum zu werfen, dass das Video irgendwie gelöscht werden muss, weil bei ihr die Symptome so ein bisschen anders waren. Finde ich dann so ein bisschen witzlos.
Ja, schon. Ich glaube, das ist aber trotzdem ein Punkt, den du halt nie rauskriegst, wenn Social Media ist. Ne? Also du wirst immer, auch je größer man wird, je mehr Accounts wachsen, desto mehr Angriffe, also desto mehr Kritik kommt, egal wie gut der Content ist, egal wie fachlich richtig es gibt, sowas wird es immer geben. Die Leute halt einfach ihre Meinung vertreten. Ist ja auch okay, das soll ja auch jeder machen, nur manche Meinungen, also ich finde halt, bei solchen Sachen gibt es halt ein objektives richtig und objektives falsch.
Ja.
So. Ja. Ich hoffe, du hast den Beitrag gelöscht.
Er existiert tatsächlich. Ich habe ihr auch sehr nett geantwortet eigentlich. Daraufhin meinte sie, irgendwie mit mir kann man leider nicht vernünftig reden.
Hat ihr nicht so gefallen, deine Reaktion.
Ist mir dann leider entfolgt und hat auch ihre Kommentare unter dem Beitrag gelöscht. Das ist natürlich sehr schade. Äußerst schade. Obwohl ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und einen sehr langen Text noch.
Ganze Arbeit umsonst, das ist traurig.
Ganze Arbeit umsonst, ja. Aber so ist es leider manchmal in der Medizin. Man macht viel Arbeit manchmal und nachher kommt nicht viel rum. Nicht viel bei rum.
Das Risiko wussten wir ja alle, bevor wir angefangen haben, das zu studieren, ne?
Das stimmt. Aber ich bin ein Fan von Kritik. Wenn ihr meine Videos nicht mögt, könnt ihr es sehr gerne auch unter die Videos schreiben.
Ich bin schon dabei gerade. Ja. So, auf einmal so 99 plus neue Kommentare.
Mal gucken, also wenn diese Folge geht am Mittwoch online, wenn du Mittwoch merkst, dass die negative Kommentare kommentieren, ja, dann weißt du, unsere Community ist richtig.
Mögen keine Hausärzte.
Richtig nett und aktiv.
Nee, aber die Community kann gerne natürlich dann Mittwoch sich da mal hinbewegen, Kommentare durchlesen, auf dem Account bleiben, denn ich finde die Videos sehr sinnvoll, mir machen die Spaß. Diagnoseraten ist halt was, also ist halt eine coole Sache, weil das ja wirklich so gerade so Mediziner catcht das und anzieht und irgendwie du ja wirklich auch live mitraten kannst. Ich habe gesehen, du machst es dann auch mit Zeitlimit.
Genau, und ja, vorher habe ich immer das Bild am Anfang irgendwie gepostet, das mochte dann einer nicht und dann habe ich es am Ende, jetzt erst kommt die Diagnose, da kann quasi jeder so ein bisschen schauen, ob er anhand der Fragen auch irgendwie weiß, ob in welche Richtung es geht und vielleicht auch die Diagnose errät. Das ist eins der Formate, die wir uns ausgedacht haben, genau. Das Problem an der Sache ist, dass der Hautarzt spielt da ja auch mit, quasi als
Storyteller.
Derjenige, der die Diagnose quasi hat und die ich erraten muss. Und es ist halt manchmal schwierig, gemeinsame Termine dann zu finden, das zu machen. Manchmal sind wir auch zu faul dafür, das zu machen, obwohl wir zusammen wohnen tatsächlich. Aber da müsste einfach auf jeden Fall nochmal was kommen, das stimmt. Da wird noch was kommen.
Ich meine, du kannst ihn ja jederzeit belästigen, wenn du weißt, wo er schläft.
Das stimmt.
Kurz eine Nacht drüber mit Kamera und dann geht's los.
Bisher waren die Videos immer auf neutralem Boden gedreht, aber vielleicht kann ich ihn auch einfach jetzt aufwecken beim Schlafen und dann frage ich ihn mal, was denn eigentlich die Diagnose ist.
Er wird das verstehen.
Ja.
Da wird der Spruch, ihr müsst es wissen, wenn man euch im Schlaf nachts um 3 weckt, einfach Realität.
Natürlich, das muss jeder wissen.
Aber habt ihr auch im Studium schon zusammen gewohnt? Also hat sich das einfach so weiter...
Im PJ sind wir zusammengezogen. Also quasi im letzten Abschnitt. Und das klappt ganz gut. Weil wir beide sind jetzt nicht so die Leute, die so penibel auf Ordnung und Sauberkeit achten. Und das Ganze etwas entspannter angehen, das Zusammenleben. Man ist jetzt auch nicht böse, wenn der andere irgendwie laut ist und irgendwie Freunde da hat. Deswegen passt das eigentlich ganz gut und wir sehen uns halt tatsächlich auch nicht so oft manchmal, weil wir immer auch recht viel unterwegs sind und ja, also bisher hat das WG-Leben sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ich war vorher nie so der Freund, während des Studiums habe ich alleine gewohnt und dann haben wir diese Wohnung halt bekommen und dachte ich mir, okay, da ziehe ich mit ein und das hat soweit ganz gut funktioniert. Natürlich gibt es immer Phasen, wo man irgendwie den anderen, keinen Bock mehr auf den anderen hat und den nicht mehr sehen will, aber
das hält sich auch. Aber ist ja gut, dass ihr euch auch noch auf Social Media gegenseitig seht, ne?
Ja. Nee, in letzter Zeit ist das selten vorgekommen.
Ja, wunderbar. Jetzt mal so eine abschließende Frage noch. Wir haben jetzt ja viel positive Sachen geredet. Was waren das Schlimmste und Nervigste am Studium für dich? Was hast du so richtig gehasst? Kannst du auch gerne, also ich wollte eigentlich fies sein und fragen, was ist das Schlimmste und Nervigste an deinem Job für dich? Aber ich dachte mir, komm, wir nehmen das Studium, dann ist das nicht so angreifbar.
Das Nervigste am Studium war generelles Studium.
Alles, was dir, also du kannst auch sagen, das Nervigste und Schlimmste an der Medizin, ist eine offene Frage.
Nee, also das Nervigste am Studium, da bin ich ganz offen und ehrlich, war in der ersten Zeit, in der Vorklinik, das Pflegepraktikum, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich bin kein Frühaufsteher wie du. Also dir fällt das ja sehr leicht, immer früh das zieht sich jetzt hier ins durch, ne? Gym zu starten. Und Respekt an alle Pflegekräfte, die da irgendwie um 6 Uhr in die Frühschicht starten. Das war mein persönlicher Horror, vor allem zu der Zeit noch. Also ich habe es nie gelernt, irgendwie früh aufzustehen. Deswegen, das Pflegepraktikum war auf jeden Fall sehr hart für mich, weil ich einfach chronisch übermüdet war. Und kein Frühaufsteher bin. Und werde es wahrscheinlich auch nie sein. Jedenfalls kein 6 Uhr Mensch.
Dann ist ja gut, dass die meisten, auch jetzt, wenn du in die Klinik kommst, ärztlichen Arbeitszeiten nicht so früh sind wie die Pflegearbeitszeiten.
Genau, also 8 Uhr, halb 8, 7 Uhr geht auch noch, aber 6 Uhr ist nochmal eine andere Hausnummer. Sobald ich irgendwie 5 Uhr, die 5 davor habe auf dem Wecker, das kann ich nicht dauerhaft durchhalten. Auf jeden Fall jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich es irgendwie jahrelang mache, dann schon. Aber gerne, wenn irgendwelche Pflegekräfte oder Leute, die um 6 Uhr aufstehen und arbeiten gehen, jeden Tag mir Tipps geben könnten, könnt ihr auch immer gerne mir schreiben, wie man das macht. Ich habe bisher keine Lösung dafür gefunden, dass ich irgendwie zum Frühaufsteher mutiere.
Ich glaube, hier der Mann im Süden des Landes kann das.
Ja, ich glaube, das ist eher so ein Ding von Routinen. Also ich war früher auch so jemand, ich bin nie vor 12 schlafen gegangen, weil für mich war damit der Tag nicht zu Ende, aber keine Ahnung, irgendwann hat es dann so, als dann mit Selbstständigkeit losging, Klick gemacht, dass es irgendwie sinnlos ist, dann bis 0 Uhr unbedingt noch irgendeinen Film oder eine Serie zu suchten. Und dann bin ich halt einfach dann um 23, 22 Uhr schlafen gegangen und halt früh aufgestanden. Damals gab es irgendwie so eine Challenge, so, das war die 5:30 Challenge, da ist man um 5 Uhr aufgestanden und um 5:30 Uhr gab es so einen Livestream irgendwie. Und keine Ahnung, da habe ich mich dann dran gewöhnt damals und seitdem bin ich ein Frühaufsteher. Also für mich ist dann jetzt immer so 6, 7 Uhr, was eigentlich so voll in Ordnung für mich ist. Und wenn ich dann so 22, 30, 23 Uhr schlafen gehe, ist das kein Thema. Aber es ist halt so das Ding, wenn du halt einmal früh aufstehst, dann ist halt scheiße, ne? Wenn du sonst um bis 7, 8 schläfst. Aber wenn du halt jeden Tag gleiche Uhrzeit ausstehst und auch ein bisschen früher schlafen gehst, dann passt das immer. Der Körper gewöhnt sich dran.
Ja, irgendwie dieses Frühschlafen gehen, da kann ich mich.
Ja, das ist halt so, da braucht man Disziplin für.
Ja.
Oh ja, das ist halt irgendwie auch so, man macht abends noch gefühlt so viele Sachen, aber Michael, du hast gerade richtig gesagt, naja, die meisten Sachen sind halt wirklich so Entertainment-Sachen, die nicht, also wirklich so pures Entertainment, ne?
Ja, es ist ja meistens auch nichts Produktives mehr so, wenn man echt so ab 22 Uhr ist es nicht so, dass wir jetzt krass Videos editen oder live sind auf Instagram oder Doktorarbeit machen oder so, sondern halt eher, keine Ahnung, Netflix schauen.
Aber hast du deine Schlafenszeit, ist die ist ja ein bisschen nach hinten verschoben worden schon, oder? Du warst ja früher so in den ersten Podcast-Folgen super früh
im Bett. Ja, ich war früher immer so eigentlich so 22 Uhr spätestens 22:30 Uhr, jetzt so das letzte Quartal, also die letzten 3 Monate 2022, hat sich es deutlich nach hinten verschoben. Wildes Regensburger Leben hier. Und jetzt aktuell ist so bei 23 Uhr meistens so. Ja. Aber ich gehe halt trotzdem dann morgens dann um 7 trainieren oder so und dann um 10 ungefähr beginnt dann mein Arbeitsalltag.
Boah, jetzt der Druck wächst hier. Ein Frühsteuer ist schon hier. Vielleicht färbt das ab bis nach Bonn.
Ich hoffe, ich motiviere euch.
Du mutierst doch auch schon als Frühaufsteher jetzt.
Morgen früh werde ich auch wieder ins Gym gehen, aber nicht so früh wie heute.
Wenn ich hier eine Story sehe, wo du irgendwie um vor 7 noch 100 Kilo Bankdrücken machst, da
fühle ich mich natürlich auch. Heute sogar vor 6.
Ja, absolut.
Aber Dafür um 20.11 Uhr merke ich das auch und denke mir, boah, entweder ist es das Alter oder der Tag. Ich weiß nicht genau, was es ist.
Aber mal sehen. Vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder und ich bin auch zum Frühaufsteher mutiert. Ich find die Idee gar nicht schlecht. Ja, ich würde auch gerne früher aufstehen, so ist es nicht. Dann habe ich mehr vom Tag. Aber ich würde gerne auch das Spätschlafen beibehalten. Ich würde beides. Einfach die weniger Schlafzeit von der Nacht auf jeden Fall. man kann nicht alles haben.
Das stimmt. Nee.
Auch als Mediziner hat der Tag dann doch leider nur 24 Stunden.
Ja. Vielleicht 25, wenn man Glück hat.
Ich hoffe heute. Ich drücke allen, die zuhören, die Daumen, dass euer Tag heute auch 25 Stunden hat. Ja, es war mir eine Ehre, mit dir zu quatschen hier. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast irgendwie bist nicht ganz übertarikat gewesen. Tarifnisch warst du auf jeden Fall nicht.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, quasi als ob wir alle zusammen auf dem Sofa sitzen würden.
Gemütlicher Abendtalk hier.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal in live hier, in live und in Farbe sehen könnten. Und,
ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier aufgenommen habt in dem Podcast. Wie gesagt, meine Podcast-Premiere, sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwie vor, dass ich nochmal einen Podcast
höre. WG-Podcast mit, aber, bei euch dann.
WG-Podcast, genau, mal sehen. Aber
eigentlich eine Idee, ne? Ihr könnt da zusammen, also just saying.
Das war eine Idee, ja, aber wie du gesagt hast, jetzt Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, das ist ganz schwierig.
Ich muss erstmal schauen, dass ich mit dem Rest, den ich bisher mache, klarkomme.
Ja.
Dann kann man weiterschauen.
Wir gucken mal, wir werden das deinem Mitbewohner auch nochmal in den Kopf pflanzen, mal gucken, was daraus entsteht.
Genau, ich bin gespannt, was er zu sagen hat bei euch. Vielleicht packt er hier gegen mich aus, mal sehen. Ich muss nett zu ihm sein im
Vorlauf. Ich denke, es wird nur um Cortison gehen, deswegen haben wir genug Zeit für andere Themen.
Alles klar.
Ich wünsche euch alle noch einen wundervollen Abend. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett verabschieden, wirklich, weil ich echt müde bin. Und überlasse euch beiden die letzten Worte.
Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, wie immer, schaut gerne nächste Woche wieder vorbei und auch auf Instagram. Wir haben den Kanal der Hausarzt hier in den Shownotes mit markiert. Könnt ihr weiter mitverfolgen und natürlich fleißig Kommentare schreiben. Und ja, an dich geht das letzte Wort hier als Ehrengast.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr mich hier hattet. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Einblick in das Leben eines Allgemeinmediziners geben. Wenn ihr mehr Einblicke haben wollt, natürlich gerne bei meinen sozialen Medien auch vorbeischauen. Instagram oder TikTok, was immer ihr habt. Und ja, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Wie gesagt, gerne können wir noch mal was in der Art starten. Und ja, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Vielen Dank. Also bis denn. Ciao.
Ciao.
Schade, das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!